Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sterne-Restaurant, ich klingel überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge à la carte. Wir sind heute im Veronica und das befindet sich auf der Oranienburger Straße 54 in Berlin-Mitte. Es gibt hier europäische Küche, es gibt extrem gute Brunch-Favoriten, die ich hier schon getestet habe. Und gleichzeitig kann man sich die Dächer Berlins begutachten. Und ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir legen direkt los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich ganz besonders. Ich habe uns mal wieder ein ganz, ganz neues Thema rausgesucht, was wir so in diesem Podcast noch nicht besprochen haben. Und zwar geht es heute hauptsächlich um das Thema Frauengesundheit, was häufig tabuisiert auf Social Media stattfindet und generell leider ein bisschen zurückhinkt, weil viele Themen rund um den Zyklus und die Frauengesundheit noch nicht erforscht sind. Und dafür habe ich mir heute Ronny Selinski eingeladen. Er ist Experte auf diesem Gebiet. Er spricht offen bei Social Media über diese Themen. Ich freue mich ganz doll, dass er heute hier ist. Und was auch total interessant ist, sein Opa hat die Antibabypille mitentwickelt. Wir reden über das und noch vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Liked, kommentiert und teilt diese Folge. Und ansonsten habt die Zeit eures Lebens mit der neuen Folge à la carte. Super. Das war wie einstudiert.
Perfekt.
Ronny, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr.
Wir kennen uns noch nicht. Und ich bin auf dich gestoßen über deinen Content. Mhm. Seit wann machst du Content?
Noch gar nicht so lang.
Nee, ne?
Ich muss lügen. Vielleicht knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre, 2 Jahre. Okay. Also das ist ja nicht lang.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall sind deine Themen extrem spannend. Oberthema, würde ich sagen, ist Frauengesundheit. Mhm. Viel, was so, du machst Content darüber, wie es so in der Forschung zu Frauen und dem Frauenkörper vorangeht. Mhm. Und bist auch Gründer.
Absolut.
Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich habe mich ein bisschen mit dir ja beschäftigt und mir dein Instagram angeschaut. Ja. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn ich so ein bisschen die Q&As aufgreife, die ich immer wieder gesehen habe bei dir. Mhm. Und deswegen würde ich dich jetzt fürs Intro bitten, direkt mal so einzusortieren. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Supplements für Frauen?
Auf wie viel soll ich mich beschränken?
Was du sagen würdest, okay, so, das sind wirklich so die Mains,
okay.
Die wichtigsten.
Okay, ja. Also ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, jetzt schon seit vielen Jahren, gerade mit dem Thema Supplements. Und Supplements ist ja, man muss immer dazu sagen, Supplements sind die Spitze. Ne? Also das ist kein Basic, wo man sagen muss, ja, das ist die Basis der Pyramide. Ganz unten steht immer eine gesunde, saubere Ernährung, ein gesunder Lebensstil, was wir halt alle kennen, ne? Also Alkohol irgendwie in Maßen am besten vermeiden, ne? Sport machen etc., das wird schon 80% der Gesundheit regeln, auch für Frauen. Ne? So, und dann haben wir Supplements, wo wir auch nochmal sagen müssen, es gibt Basic Supplements, die sind für jeden gut, das würde ich aber natürlich genauso jeder Frau empfehlen, sowas wie ein Vitamin D, wir hatten es ja gerade schon davon, auch was du nimmst, Vitamin D, Magnesium, Omega-3 macht sehr viel Sinn, ne? Also diese ganzen Basic-Sachen, wo man sagt, okay, das ist mittlerweile, glaube ich, Common Knowledge.
Ne? Das würdest du so auch sagen, die Basic-Sachen, die kann man auch nehmen, ohne jetzt ein Blutbild großartig machen zu müssen.
Vitamin D, wissen wir, haben wir wahrscheinlich fast alle einen Mangel, so gerade weil wir hier in Deutschland leben und eben nicht so viel Sonneneinstrahlung haben. Und selbst im Sommer reicht die Sonneneinstrahlung, die wir hier haben, zum Großteil nicht aus, um unseren Vitamin-D-Spiegel irgendwie adäquat aufzufüllen. Darum Vitamin-D ist für mich ein Basic. Magnesium ist für mich tatsächlich auch was, was man schon pauschal empfehlen kann, weil wir sehen, okay, es hat an sich extrem viele Vorteile und wir sehen auch eine Magnesium-Unterversorgung. Gerade bei Frauen ist Magnesium halt auch ein großes Thema. Es ist sehr, sehr oft in der Aufnahme zu wenig. Also wir nehmen einfach zu wenig über unsere Ernährung auf. Omega-3 ist etwas, finde ich auch sehr wichtig, wenn man halt wenig fettigen Fisch isst, was die meisten Leute ja tatsächlich halt einfach zu wenig machen, was man aber auch verstehen kann, weil die Leute ja Angst haben, dass der Fisch halt auch belastet ist wieder mit verschiedenen Sachen, die halt
so Mikroplastik, ne?
Mikroplastik zum Beispiel, na, auch manchmal Schwermetallbelastung, wo man sagt, ja, wenn man das vermeiden möchte, kann man nicht so viel fettigen Fisch essen und dann kann man sich dann schon drauf verlassen, dass man sagt, okay, man nimmt ein hochwertiges Omega-3-Produkt, achtet da irgendwie auf gute Qualität, dann ist das schon auch ein absolutes Basic, was man machen kann, ja.
Was sind deine Top 3?
Das sind so die Basics für mich und dann geht es weiter mit Themen, wo ich sage, das wissen wir, ja, manche Sachen wissen wir noch gar nicht so lang. Vielleicht ein Basic gerade noch bei Frauen ist Eisen, natürlich. Mhm. Also Eisen muss man auch immer ein bisschen schauen. Viele Frauen haben eben menstruationsbedingt einen Eisenmangel, der sich dann entwickelt, auch über viele Jahre. Da ist halt ein Problem, dass wir das schlecht messen, dass viele Ärzte immer noch einfach nicht Ferritin messen, was eigentlich der...
Das ist der Eisenspeicher, ne?
Genau, so das wäre der eigentliche Wert, den wir messen müssten. Ne? So, das wird in ganz vielen Fällen nicht gemacht. Wenn das gemacht wird, wird tatsächlich ganz oft gesagt, bei einem Wert von 10 oder 20 ist alles noch okay. Ne? Das ist mittlerweile aber überholt. Das ist ein absoluter Mangel. Man sollte so in Richtung 80 bis sogar vielleicht 100 gehen, okay, um zu sagen, okay, da ist eine gute Eisenversorgung da. Und dann haben halt Frauen natürlich einen Vorteil davon, auch Eisen zu nehmen. Mhm. Ich würde auch immer dazu raten, mal auf Kupfer zu schauen, weil Kupfer und Eisen hängen ganz, ganz dicht zusammen. Mhm. Ohne Kupfer funktioniert Eisen im Körper nicht. Ne? Und viele Frauen haben tatsächlich einen kupferinduzierten Eisenmangel. Ne? So, okay. Und dann sollte man sich anschauen, okay, soll ich vielleicht mal Kupfer supplementieren?
Durch welche Lebensmittel nimmt man Kupfer auf?
Kupfer ist in diversen Sachen drin, also in Fleisch zum Beispiel ist sowas auch enthalten, aber eben die klassischen Sachen wie Samen oder Nüsse ist halt eine sehr gute Quelle dafür. Auch verschiedene Gemüsesorten enthalten Kupfer, aber ich würde schon sagen, Samen und Nüsse ist eine sehr gute Quelle dafür.
Und nochmal kurz, um darauf zurückzukommen, bei Magnesium gibt es doch, muss man drauf, irgendwie darauf achten, dass es gut bioverfügbar ist, hochverarbeitet ist, ne? Generell bei Supplements.
Voll. Also kann ich erstmal mit dem Mythos aufräumen, dass Magnesium super unterschiedlich wirkt. Also es hat verschiedene Formen. Magnesium gibt es in diversen Formen. Es gibt Magnesiumcitrat, es gibt ein Magnesiumbisglycinat, es gibt Magnesiummalat, also ganz verschiedene Formen. Und wir hatten bis vor ein paar Jahren immer noch so die Intention, dass wir dachten, die wirken alle ganz unterschiedlich. Ne? Also ein was ist irgendwie gut für die Gehirnfunktion, etwas anderes irgendwie gut für das Stresssystem und fertig runter, das andere ist wieder irgendwie für die Verdauung anregend etc. Ne? Mhm. Magnesium funktioniert im Kern gleich. Es hat Einfluss auf verschiedene Systeme. Magnesium ist Magnesium. Die Frage ist, an was ist es gebunden? Und dieser Begleitstoff, der kann halt nochmal minimal einen anderen Effekt haben, zum Beispiel auf die Gehirnfunktion oder Stressreduktion. Also, ich würde immer ein Magnesium-Bisglycinat empfehlen, weil das ist A, gut bioverfügbar, B, verdauen das die Leute sehr gut, also vertragen das im Normalfall sehr gut, und C, hat das so ein etwas... ja, durch die Bindung an das Bisglycinat ein bisschen beruhigenden Effekt. Also, okay. Also gerade am Abend ist es, glaube ich, ein gutes Magnesium.
Großes Thema bei dir ist auch Mönchspfeffer. Was ist dein Take zu Mönchspfeffer?
Also es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, wir reden auch nochmal über Kreatin. Kreatin ist auch für mich so ein absolutes Basic-Produkt, was man nutzen kann. Mhm. Mönchspfeffer ist etwas, was man...
Was soll das bewirken oder was denken viele, was es bewirken kann?
Mönchspfeffer? Mhm. Also Mönchspfeffer ist... ein Thema, was halt sehr, sehr oft pauschal auch von Medizinerinnen und Medizinern verschrieben wird, weil die das halt kennen. Ne? Also sie sagen, okay, die klassische Antwort bei ganz vielen Beschwerden ist ja, nimm die Pille, ne? So, das ist so das Erste. Dann sagen halt mittlerweile auch ganz viele, nee, möchte die Pille nicht nehmen, also ich will keinen synthetischen hormonellen Einfluss. Und dann kommt ganz oft das Zweite, ja, dann ist die natürliche Variante oder Alternative wäre Mönchspfeffer. Mhm. Einfach, weil das im Studium nicht vorkommt. Also es kommt keine Ernährung oder vor allem Nahrungsergänzung kommt im medizinischen Studium und in der Gynäkologie überhaupt nicht vor. Mhm. Das heißt, Mönchspfeffer ist einfach etwas, was schon lange da ist und die Leute es deswegen kennen und verschreiben. Okay. Mönchspfeffer macht aber nur in einer ganz bestimmten Konstellation Sinn. Also das darf man auf keinen Fall einfach so verschreiben. Zum Beispiel bei einer Östrogendominanz jetzt auch noch Mönchspfeffer zu nehmen, kann ein absolutes Problem werden, ne, weil es Symptome verstärken kann. Und genau deswegen kriege ich zum Beispiel super viele Nachrichten von Frauen, die Mönchspfeffer nehmen und sagen, das war das Schlimmste, was ich je genommen habe. Mhm. Ich habe solche starken Menstruationsbeschwerden bekommen, Menstruationsschmerzen und ganz viele andere Symptome, die wir natürlich nicht haben wollen. Darum immer erst einmal hormonelles Profil. Machen auch viele Mediziner nicht. Also die checken die Hormone nicht, bevor sie das verschreiben. Und dann kann man Mönchspfeffer geben. So, also das ist okay. Aber man muss eben ganz genau wissen, wann gibt man es und macht es in der hormonellen Konstellation Sinn. Mhm.
Welche Werte sollte man extra testen lassen, wenn man ein hormonelles Bild macht?
Also die klassischen Sexualhormone würde ich testen. Also wenn man sagt, okay, man macht ein vernünftiges Hormonpanel, das wissen Mediziner auch, was das klassische Hormonpanel ist. Also man misst dann halt Estradiol, also Östrogen, man misst zum Beispiel ein Progesteron, man misst auch das Testosteron. Testosteron darf man nicht vernachlässigen. Denken viele Frauen immer, ja, Testosteron ist doch ein Männerding, ist aber auch für die Regulierung des Zyklus ganz, ganz wichtig bei Frauen, Testosteron zu untersuchen. Das sollte man klassischerweise machen. Wenn man dann in die Wechseljahre kommt, was ja ab Mitte 30 dann so langsam losgeht und dann in Richtung Menopause, was ja eigentlich bezeichnet nur ein einziger Tag.
Warte ganz kurz, ab Mitte 30 in die Wechseljahre?
Mitte 30 ist die Definition, starten die Wechseljahre. Ja.
Ich dachte, also das wäre da, so mit 50.
Das ist dann die richtige Menopause. Ja, ja. Also die Menopause ist ja eigentlich wirklich nur ein Tag. Das ist der Tag, an dem die letzte Periode stattgefunden hat. Das ist die Menopause.
Ja, aber so. Ich dachte, Wechseljahre sind auch so 3-4 Jahre, 3-5 Jahre, aber dann eher mit so Ende 40, Mitte 50.
Ja, also man hat auch eine Prä- und Perimenopause, nennt man das. Und die geht eben viel früher los. Wenn wir uns auf die Hormonkurve mal so schauen, dann sieht man so ab Mitte 30 fängt zum Beispiel Östrogen schon an abzufallen. Ne? So, also die Östrogenwerte werden dann immer niedriger, bis zu dem Punkt, wo wir halt sagen, das ist jetzt die Menopause und dann fällt es sehr
schnell. Und bis zu dem Punkt merkt man wahrscheinlich auch nicht so viel im Körper selber davon, oder?
Das ist sehr unterschiedlich, aber viele merken das schon. Also ich habe super viele Freundinnen auch oder auch Frauen, die mir schreiben, die sind in ihren 30ern und sagen, ja, ich spüre das voll. Okay, also ich spüre, dass ich zum Beispiel so 10 Jahre vorm Eintritt der Menopause, so mit Ende 40, 50, spüren ganz viele schon zum Beispiel schon, dass sie Probleme mit dem Schlaf bekommen. Ist tatsächlich auch ein Fakt, dass viele Frauen in ihren Mit-30ern anfangen, was super ungesund ist und auch ein Teufelskreis, abends so ein bisschen Alkohol zu trinken, weil sie dadurch sagen, sie schlafen besser ein.
Ne?
So, zum Beispiel, das ist so ein typisches Ding, das kommt so in den Mit-30ern, auch in den 40ern und das ist in vielen Fällen wechseljahrsbedingt, weil es da schon langsam losgeht.
Verstehe, ist so anders bedingt. Okay, dann lasst uns mal in die Vorspeise starten.
Gerne.
Schon ein bisschen verquatscht und dann gehen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein.
Gleich, ja.
Erstmal haben wir hier zur Vorspeise Patisserie. Bist du so Fan von Backwaren?
Von Brot, ja. Okay. So Sauerteigbrot, da bin ich voll in den 30ern halt, ne? So Sauerteigbrot.
Machst du dein eigenes Sauerteigbrot?
Habe ich noch nicht gemacht, ich esse es aber sehr gerne. Mhm. So. Aber ich hab noch keinen gefunden, der mir so einen Teigansatz gibt. So. Und selber machen habe ich
so
gehört,
ein Starter.
Schwer. Ja, so ein Starter. Mhm. So. Das wird ja auch teilweise vererbt, ne? So in den Familien und so richtig gezüchtet.
ja, da steckt ganz viel Liebe drin und Zeit.
Hast du gemacht schon?
Nee. Nee, aber ich backe und koche tatsächlich auch gar nicht gerne.
Okay.
Weil für Backen habe ich sehr wenig Geduld. Ja. Aber ich kann sehr gutes Tiramisu.
Ah, wirklich?
Ich habe vorgestern noch Tiramisu gemacht, weil ich war letztens in Italien bei einem Brandtrip, da hatten wir so einen Tiramisu-Kochkurs.
Okay.
So einen Backkurs. Und da ist es noch nicht so mega gut geworden, das Tiramisu. Und dann war ich die ganze Zeit, es ist nicht so zeitaufwendig und ich könnte es machen. Das heißt, ich müsste es jetzt mal hinbekommen. Ja. Und jetzt kann ich es.
Und jetzt ist es perfekt.
Ja, jetzt werde ich halt auch keine Torten mehr backen oder Kuchen backen zum Geburtstag. Ich werde nur noch mein Tiramisu mitbringen.
Safe.
Ja, dann, guten Appetit.
Ja, dir auch. Dankeschön.
Ich würde sagen, das war nämlich gerade schon total interessant, was so die ganzen Supplements anbelangt. Mhm. Du hast mir gerade erzählt, du hast auch, was hast du gesagt, 2023 gegründet.
Genau.
Und zwar eine Firma für Supplements.
Richtig, genau. Die heißt Get Happy.
Mhm. Get Happy, um mit Supplements happy zu werden. Ist das
so
der
ist
Ansatz?
Ja. Unsere Produkte heißen auch immer Happy irgendwas.
Mhm.
Happy Fam, jetzt haben wir ein Kreatin, das heißt Happy Crea. Ah. So, weil am Ende geht es darum, wenn du Supplements nimmst, du möchtest ja eine Verbesserung. Du willst ja dein Glück darin finden, dass du dich gesundheitlich besser fühlst. Mhm. Und darum geht's.
Okay. Ja. Ich frage mich, wieso die Vermarktung von Supplements aussieht, weil ich das Thema super spannend finde und vielleicht auch für euch, die gerade zuhören oder zusehen, auch mal interessant, so aus meiner Perspektive, weil ich mache ja nicht nur den Podcast, sondern nehme natürlich auch so Kooperationen an von Brands. Und zum Beispiel eine Sache, die ich immer ablehne, sind Supplement-Kooperationen, weil ich aus meiner Position es super schwierig finde, zu sagen, ich vermarkte Supplements, bei denen ich nicht verantworten kann, ob die Leute das dann irgendwie richtig dosieren oder was deren Ausgang Situationen sind. Und zum Beispiel weiß ich auch, dass es Sachen gibt, die jeder an sich supplementieren kann, ohne dass da jetzt groß was passiert. Ich glaube, zum Beispiel bei Magnesium ist es ja auch so, wenn du zu viel nimmst, dann ist es einfach abführend, aber es passiert jetzt nicht ein großer Schaden im Körper, wie wenn du jetzt zu viel Eisen nimmst, wo halt mehr Schaden entstehen könnte. Und wenn man jetzt so eine Firma mit Supplements macht, wie läuft das mit der Vermarktung? Also was sind da so die Key-Faktoren? Was beschäftigt dich? Ist besonders viel Transparenz wichtig oder...
Ja, also ich glaube, dass es mittlerweile gar nicht mehr so leicht ist, eine Supplement-Brand zu gründen, weil es so viel schon einfach gibt. Also der Markt für Supplements ist ja so crowded und voll, dass man, glaube ich, auch als Consumer, also als Endkonsumentin oder Endkonsument, extrem darauf achten muss, was steckt denn dahinter? Ne? Also was steckt hinter diesem Produkt? Was machen die eigentlich dort? Weil es natürlich super viele Schwarzschafe gibt, die diesen Markt mit unerlaubten Sachen einfach überfluten und auch Sachen claimen. Und das sehen wir gerade beim Influencer-Marketing halt super oft, die sie eigentlich nicht claimen dürften. Ne? Also Heilversprechen machen, ne? So, und den Leuten erzählen, da, das hilft gegen Krankheit XY. Es gibt Schilddrüsen-Supplements, die sagen, ja, wenn du das nimmst, kannst du dein Schilddrüsen-Medikament wegwerfen und solche Sachen, ne? Wo du sagst, okay, das ist echt bedenklich, was die da empfehlen. Ne? So, und das kann echt für einige Leute gesundheitlich ein richtiges Problem machen. Von daher muss man sagen, man muss dann sich selber so ein bisschen schützen. Ne? So, und das ist, glaube ich, die Verantwortung der Companies, so transparent zu sein. Darum machen auch viele Supplement-Brands, so wie wir auch, eher so ein Build-in-Public-Approach, dass wir halt auch sagen, okay, wir zeigen halt sehr transparent, was wir da tun. Ne? So, und man zeigt auch, wo wird das produziert, wie wird das produziert, ne? Was ist das für eine Qualität, wie wird das auch kontrolliert und so weiter. Und das machen halt viele Brands, die es halt seit ein paar Jahren schon gibt, nicht. Ne? So, die zeigen das gar nicht. Darum kann man es nie nachvollziehen. Und darauf würde ich als Konsumentin oder Konsument natürlich immer schauen. Als würde ich mir immer angucken, wie sind die so zertifiziert, was haben die für Qualitätssiegel, ne? So und so weiter und so fort. Dass man sieht, okay, das ist Labor geprüft und sicher. Weil tatsächlich, wenn wir Produkte von anderen Brands so in unser Labor schicken und schauen uns das an, dann sehen wir halt super oft Belastungen.
Macht ihr so Vergleiche immer?
Ja, ja, wir schicken das in so Drittanbieterlabore, die dann halt unabhängig sind, weil man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn ein Supplement sagt, wir sind laborgeprüft, das ist aber ihr eigenes Labor, dann weißt du, okay, da ist halt ein Bias dahinter. Also die können ja in ihrem eigenen Labor rausfinden, was sie wollen.
Ja, natürlich. Ja. Und ich muss sagen, als Endkonsumentin, die sich schon auch viel mit so den Themen rund um Supplements beschäftigt und gesunder Ernährung, ist es für mich trotzdem voll oft auch super überfordernd, wenn du einmal in dieses Thema einsteigst, weil das so über so von außen betrachtet so ein übersättigter Markt ist mit so vielen Supplements.
Ja.
Du kannst Supplements für alles Mögliche nehmen und du weißt gar nicht mehr, wo du aufhören sollst. Und dann siehst du irgendwann wieder irgendwo einen Arzt, der sagt, scheiß auf alle Supplements, ihr braucht gar nichts, wenn ihr die Lebensmittel isst.
Ja, ja.
Und das finde ich so schwierig und dann halt auch noch sowas zu hören wie so, okay, dann achte auf Zertifikate, aber sind die Zertifikate wirklich dann richtig oder ist es dann irgendwie auch, kann man sich da auch nicht drauf verlassen? Und es ist halt irgendwie auch schwierig, glaube ich, für viele Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, aber das nicht so greifen können.
Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, was du sagst, ist voll richtig, dass man Supplements nicht so pauschal empfehlen kann. Wie wir Produkte entwickeln, wir machen das für ganz bestimmte Phasen im Leben. Also wir machen auch keine so Generic Supplements, wo wir sagen,
so ein Allrounder jetzt, oder so.
Ja, sowas finde ich dann halt schwierig, weil diese Allrounder halt in ganz vielen Fällen absoluter Quatsch sind, ne? Weil halt viele Sachen drin sind, die du gar nicht brauchst. Ne? Also so einen kompletten, vollumfänglichen Vitaminmix, ne? So dass, also ganz viele Vitamine brauchen wir gar nicht, weil wir die über die Ernährung halt gut aufnehmen. Ne? So, wenn man zumindest einen einigermaßen vernünftigen, gesunden Ernährungsstil hat. Und ich bin immer noch ein Freund davon, messen, optimieren, messen. Ne? Also du fängst an, du misst die Werte, dann guckst du, okay, wo hast du gegebenenfalls einen Mangel, was musst du optimieren, dann nimmst du das ein und dann misst du nochmal. Wenn du dann siehst, okay, du bist an dem Wert, wo du sein möchtest, dann hältst du entweder die Dosierung aufrecht, ne, und weißt, okay, ich werde mich in dem Level weiter bewegen oder du passt es halt nochmal nach oben oder nach unten an. So funktioniert eigentlich wirklich gutes Supplementieren. Wie wir das machen, wir entwickeln Produkte, wo wir sagen, die sind nicht pauschal immer zu empfehlen, sondern halt in bestimmten Lebensphasen mit bestimmten Herausforderungen. Zum Beispiel unser Probiotic, also Happy Fam heißt das. Das ist praktisch ein Komplex aus Bakterien. Da haben wir auch lange selber dran geforscht und auch im eigenen Labor. Wir sind mit Fruchtbarkeitsforschung gestartet. Also für uns ging es am Anfang damit los zu sagen, okay, wie können wir den Faktor gynäkologisches Mikrobiom, das sind praktisch die Bakterien und kleinen Lebewesen, die auf den Schleimhäuten von Gebärmutter und Vaginaltrakt leben, wie können wir es schaffen, diese mit bestimmten Bakterien zu versorgen, die klinisch Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Entzündung zu reduzieren, auch schlechte Bakterien zu verdrängen, weil wir wissen aus Studien, dass diese schlechten Bakterien die Fruchtbarkeit runterziehen, also verringern. So, und das ist halt ein Faktor, der ist bisher nicht gut versorgt gewesen. Ne? So, und so haben wir dann versucht, halt für einen ganz spezifischen Bereich ein Produkt zu entwickeln. Das hat dann halt von alleine, warum auch immer, irgendwann so ein Spillover-Effekt angenommen für Frauen, die es zum Beispiel bei Endometriose genutzt haben und dann halt berichtet haben, okay, ich habe weniger Endometriose-Schmerzen, weil es halt anscheinend dort auch entzündungsreduzierend ist und weniger Entzündung bedeutet weniger Schmerz.
Ja.
Ne, so, und genau so sind wir dann halt in diesen Markt so reingewachsen, aber wir sind halt mit einer ganz spezifischen Herausforderung gestartet und haben gesagt, okay, wenn du die gerade hast, dann macht das für dich Sinn. Wenn du die nicht hast, dann brauchst du dich auch nicht so maßgeblich gerade darum kümmern, so why. Ne? Das ist wie wenn du sagst, wenn du den Vitamin-D-Mangel nicht hast, wieso sollst du dann jetzt Vitamin D nehmen?
Ne? Ja. Okay, und macht ihr dann hauptsächlich Supplements für Frauen? Also so ist so das quasi das, okay.
Also wir machen entweder Female Only oder Female Optimized. Ne? Also es geht immer darum, dass wir sagen, okay, wir durchdringen wirklich mal die weibliche Biologie und schauen uns an, was ist, funktioniert bei Frauen auch anders, was ist vielleicht auch biologisch anders, gerade das Thema gynäkologisches Mikrobiom, das haben biologisch männliche Personen ja gar nicht, ne? Also diesen ganzen Gebärmutter, Eierstocktrakt etc., den wir da mit dem Produkt praktisch so versieren, das ist ja Female-Only Biology. Also, und das zweite Produkt, was wir jetzt, wir sind halt sehr langsam mit der Produktentwicklung, weil wir wirklich auch viel uns davor anschauen und halt auch forschen, ist ein Kreatin, wo wir gesagt haben, ein Kreatin ist ja an sich Nahrungsergänzungsmittel, was ein Basic ist, also das nehmen genauso Männer wie Frauen, macht für alle Sinn. Aber Frauen profitieren halt durch die an sich geringeren Kreatinspeicher tendenziell sogar noch etwas mehr von Kreatin. Dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was müssen wir denn eigentlich noch da reinbringen, was vielleicht für die weibliche Biologie auch nochmal relevant wäre, und haben uns damit beschäftigt, dass zum Beispiel bestimmte Methylierungsprozesse wichtig sind bei Kreatin und wir deshalb ein Folat, also ein Methylfolat reinbringen müssen, was so eine Abwandlung von Folsäure ist, also die aktive Form, weil wir wissen, okay, das ist wichtig, gerade bei Frauen, die einen an sich sehr hohen Folsäurebedarf auch haben, auch außerhalb der Schwangerschaft. Ne, so, darum empfehlen ja gute Gynäkologinnen und Gynäkologen auch schon zum Beispiel viel länger vorm Kinderwunsch oder Kinderplanung schon damit anzufangen, das zu nehmen, dass wir das mit reinbringen. Und das nennen wir dann halt Female Optimized. Es ist nicht Female Only, weil es Kreatinprodukt ist, was auch Männer als Benefit nutzen könnten.
Verstehe. Woher kommt dieses starke Interesse bei dir als Mann für Frauengesundheit?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus Sachen, die einfach passiert sind, also auch viel, viel Zufall, aber einer grundsätzlich, glaube ich, familiären Prägung.
Dein Opa hat an der Pille mitgearbeitet, ne?
Genau, also mein Opa ist der mit zwei anderen Wissenschaftlern, der die Pille entwickelt hat. Also es war ein Dreierteam von Wissenschaftlern, die haben die Pille hier in Deutschland, also es gab dann eine deutsche Antibabypille, es gab auch eine amerikanische, aber hier die deutsche, haben wir entwickelt. Wir stehen auch mit unserer Familie halt auf einer Großzahl der Patente zur Antibabypille und haben halt sehr viel Knowledge. Ne? Das heißt, das war schon immer für uns familiär auch ein großes Thema. Und bewusst oder unterbewusst war es nie ein tabuisiertes Thema bei uns. Also Frauengesundheit ist ja leider immer noch, wenn man jetzt in so einen Familienhaushalt, einen ganz normalen Familienhaushalt reinschaut, ist Frauengesundheit und zum Beispiel darüber zu sprechen, dass Frauen gerade ihre Menstruationsblutung haben, ne, so, und dass das aber ganz normal ist und dass da halt auch bestimmte Symptome da sind, die auch wiederum normal sind, ne, oder vielleicht auch manchmal nicht normal sind, aber darüber wird gar nicht gesprochen. So, und es wird halt sehr viel tabuisiert, auch das Thema Kinderwunsch zum Beispiel in Deutschland ist immer noch mit Tabus versehen, ohne Ende, obwohl wir sagen, hey, das betrifft jedes dritte Paar mittlerweile. Also es ist so ein großes Thema. Eigentlich müssten wir sagen, das ist ganz normal, dass wir darüber sprechen. So, und bei uns war das halt nie mit Tabus versehen. Darum fällt es mir durch diese familiäre Prägung, glaube ich, auch sehr leicht, darüber zu sprechen. Ne, so, und überhaupt keine Berührungsängste damit zu haben. Und dann war es im Endeffekt auch ein bisschen Zufall. Ne? Also wir sind dann mit der Company gestartet, haben eigentlich ursprünglich mit einem generischen Longevity-Ansatz angefangen. Und dann aber eine Wissenschaftlerin kennengelernt aus Boston, die schon 15 Jahre Mikrobiomforschung gemacht hat, auch im Bereich Frauengesundheit. Und dann sind wir so, ich bin ein sehr großer Fan davon, große Probleme zu lösen. Und für mich war damals halt das eines der größten Probleme die Gender Health Gap, ne? Also diese große Lücke, die wir haben zwischen der medizinischen Versorgung von Männern und Frauen.
Und ich auch find, die Forschung, ne?
Auch die Forschung, ne? Ist, haben wir immer noch diese Lücke, ne? Die ist riesengroß. Und ich bin immer ein Fan davon, dann an Sachen zu arbeiten, die einen wirklichen Impact liefern. Und wir wissen halt auch, wenn wir helfen, diese Lücke zu schließen und auch Frauen mehr Zugang zur Gesundheit zu geben, dann wären wir ja als Mann, als egal ob es jetzt Partner ist oder Sohn oder was auch immer, oder Enkel, ja, einen riesen Benefit daraus ziehen, einfach weil die Gesundheit dort verbessert ist. Ne? So, und wir werden in allen möglichen Hinsichten halt einen positiven Impact dadurch kriegen. Und so kam es dann einfach über das Kennenlernen da rein und ein bisschen Zufall zustande, dass wir dann auf Female Health auch mit der eigenen Company gelandet sind.
Was hast du dir ausgesucht an Essen?
Du hast mir empfohlen, Steak and Eggs.
Ja.
Soll wohl sehr gut sein. Ich bin gespannt.
Ja, weil nämlich wir gerade schon mit jemand anderem aufgenommen haben und Julie, ich weiß nicht, ob die Folge dann schon draußen ist, aber es soll sehr gut sein, deswegen guten. Ich habe mich diesmal für die Pancakes entschieden. Sie sehen sehr fluffy aus.
Die sehen sehr gut aus.
Bist du eher so ein Salty-Typ, was Breakfast und so angeht, ne?
Ja, so ein kleines Dessert geht, aber ich bin auch super schnell von süßen Sachen so gesättigt. So, ja. Aber das sieht sehr gut aus. So,
ich probiere mich hier mal durch. Okay, wir sind gerade so ein bisschen stehen geblieben, dass du erzählt hast, woher dein Interesse für Frauengesundheit kommt. Mhm. Dass dein Opa die Pille mitentwickelt hat. Was ist jetzt dein Take zur Pille? Weil da ist natürlich auch, hast du dich sehr viel wahrscheinlich auch so mit den Nebenwirkungen und allem beschäftigt, dass viele nicht mehr Fan davon sind, so viele Hormone in den Körper zu schiffen. Mhm. Was hast du ein Take zur Pille?
Ja, also ich glaube, man darf es null absprechen, dass das einfach ein absoluter Meilenstein war. Also die Entwicklung der Pille ist, was allein das Thema Female Empowerment angeht, einer der ganz großen Meilensteine. Also selbstbestimmte Verhütung ist eins der größten Themen, die wir irgendwie, glaube ich, geschafft haben als Menschheit. Und sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das Thema Langzeiteinnahme einfach klinisch nicht gut genug damals untersucht wurde. Ne? Also die Studien waren einfach noch nicht lang genug. Und wir sehen halt jetzt bei Frauen, die das dann wirklich über 10, 20, 30 Jahre nehmen. Ne? Also fängt dann ja schon sehr, sehr jung an, dann halt die Pille zu nehmen oder die verschrieben zu bekommen.
Das ist ja auch das Erste, was man so beim, ich weiß noch, dass ich früher beim Frauenarzt war und das war auch dann irgendwie so halt Thema und dann war das so die einzige Option, die halt so in Betracht gezogen wurde, weil alles andere auch so Spirale und so, ja nee, zu jung und bla und alles andere so nicht, aber es ist Hauptsache erstmal so die Pille auch so wegen Haut. Mhm.
Also das ist eins der großen Themen, was ich halt kritisiere, weil es wird halt viel zu fahrlässig verschrieben. Ja. Also eine Pille ist kein Allheilmittel für alle Sachen. Also genau wie du sagst, für die Haut, für die Haare, für, ich habe Zyklusschmerzen, da wird gar nicht hingeschaut, woher kommt das, sondern es wird halt immer erstmal standardisiert gesagt, ja, nimmst du denn die Pille? Ne, so, und wenn nicht, dann, ja, dann warum nicht? Nimm sie doch. Ne, so.
Würdest du sagen, dass so ein bisschen wie dieses Mönchspfeffer-Phänomen, dass es so einfach das ist, was die meisten kennen und deswegen auch
ja, es hat halt einen hormonellen, klar, einen hormonellen Einfluss und man geht dann halt einfach davon aus, dass man sagt, okay, man weiß, dass es bei vielen Leuten auch durchaus helfen kann, ne, so auf einer hormonellen Ebene und auch gegen bestimmte Symptome helfen kann. Ne, so, keine Ahnung, Kopfschmerzen oder sowas wird auch super oft gefragt, ja, nimmst du denn die Pille? Ja, warum nicht? Dann nimm sie doch mal. Ne, so, aber was mir halt fehlt, ist die Ebene tiefer, dass man halt sagt, okay, du nimmst nicht die Pille, warum nicht? Und wenn du dann sagst, okay, ja, möchte ich nicht nehmen, weil ich möchte keinen synthetischen hormonellen Einfluss in meinen Körper haben, dass man dann halt als Medizinerin oder Mediziner auch das Verständnis hat zu sagen, ja, okay, fair, dann lass uns mal nochmal 2, 3 weitere Untersuchungen machen, um mal rauszubekommen, woran liegt es denn jetzt? Und dann halt nicht zu sagen, ja, hey, wenn du die Pille nicht nimmst, dann kann ich dir nicht helfen, weil so ist es ja im Normalfall. Ich kriege genau diese Nachrichten immer wieder. Es nimmt sich halt keiner wirklich Zeit dafür und das ist eher so das, was ich kritisiere, nicht die Pille selbst, sondern wie die Pille halt angewendet wird.
Ja, jeder Körper ist ja auch sehr individuell.
Voll.
Und ein Körper, der Endometriose hat, ist ein anderer Körper als der, weiß ich nicht, halt gesund ist oder irgendwie, was weiß ich, zu anderen Sachen neigt. Absolut. Und das dann so als Allheilmittel, also was heißt Allheilmittel, aber halt für viele Sachen zu verschreiben, ist natürlich dann eher fahrlässig.
Ja. Und man muss auch vielleicht noch dazu... Ja. Man muss auch dazu sagen, dass die Pille natürlich ein unglaublicher Nährstoffräuber ist. Also wenn du die Pille nimmst, darüber klärt einen kein Mensch auf. Also das zieht dir halt richtig viele Nährstoffe aus dem Körper und du musst die halt gut abdecken, also Mikronährstoffe nachoptimieren.
Okay. Ja. Das kann man dann auch wahrscheinlich für die Leute, die jetzt gerade zuhören, die sich wahrscheinlich, also die sich vielleicht jetzt denken, okay, ich nehme die Pille und was ist es mit dem Nährstoffmangel? Wie geht man da best vor? Macht man da dann auch ein Bild beim Frauenarzt ganz normal?
Ja, also im Optimalfall
generell.
Das Problem ist, wir wissen das auch alles. Ne? Also es ist jetzt auch kein Rocket Science, ne? Wo wir sagen, ja, das weiß ja keiner. Auch Medizinerinnen und Mediziner wissen das, dass das halt auch ein Problem machen kann, was Mikronährstoffversorgung angeht. Ne? Und dass die Pille bestimmte Nährstoffe auch raubt, in Anführungszeichen. Das große Problem ist eigentlich, dass wir an die Sachen, die wir bräuchten, also einen Blutpanel, ganz oft gar nicht richtig rankommen, weil das Verständnis halt von den Medizinerinnen und Medizinern dann halt nicht da ist, zu sagen, ja, warum? Warum soll ich jetzt ein Panel machen? Also da gibt es keinen richtigen Grund dafür, das jetzt zu machen.
Weil es nicht schlimm genug ist?
Ja, nur weil du davon ausgehst, dass du vielleicht, weil du die Pille nimmst, jetzt irgendeinen Mangel hast, ist es noch keine Indikation dafür, dass wir das jetzt wirklich testen müssen.
Welche Mängel hat man so typischerweise?
Verschiedene Mittel zum Beispiel. Nee, ist ganz unterschiedlich. Okay. Ne? Ich würde mir zum Beispiel immer so Mineralstoff-Themen anschauen, auch Vitamine. Also ich würde schon ein umfassendes Panel, das, was man messen kann, würde ich schon mal machen. Was ich halt immer empfehlen kann, ist, wenn man die Pille schon eine Zeit lang nimmt und man sagt, okay, man möchte das mal wissen, dass man halt einmal Geld in die Hand nimmt selber und in ein freies Labor geht. Ne? Zum Beispiel in den großen Städten gibt es halt immer solche City-Labore oder freie Labore, wo man hingehen kann. Die wissen auch sehr genau, was da getestet werden muss. Also man sagt denen einfach, pass auf, das ist meine Situation, das möchte ich gerne mal rausfinden. Und dann stellen die dir in den meisten Fällen entweder ein vordefiniertes Panel zusammen, ne, oder die haben halt nochmal spezifisch für dich eins, was sie individuell machen. Und dann gibt man einmal das Geld dafür aus, kennt dann seine Werte und weiß, okay, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Und damit kann man dann halt viel schneller rausbekommen, wo stehe ich, und kann damit dann auch zu seinem behandelten Medizinerin oder Mediziner gehen und sagen, hier, pass mal auf, das und das ist rausgekommen. Was mache ich denn jetzt? Also, dann umgeht man so ein bisschen dieses Hinhalten, weil das haben wir halt ganz oft, das sehe ich ganz oft auch in meiner Community. Man wird halt dann so gerade als Frau halt hingehalten mit diesen Blutbefunden, auch was Hormonprofile angeht und sowas. Mhm.
Ja. Ich habe letztens, habe ich da in einer Gruppe von Freundinnen drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob du da verallgemeinernde Tipps geben kannst, aber ein großes Thema ist ja auch, wie kann man es unterstützen, wenn man die Pille absetzt, dass man keine Akne bekommt, dass man nicht krasse Stimmungsschwankungen bekommt und dass sich so die Hormone relativ stetig und konstant regulieren. Mhm. Gibt es da Tipps, die du geben kannst?
Ja, schon, durchaus. Also mein Take ist, dass immer wenn sehr starke hormonelle Veränderungen stattfinden, das ist zum Beispiel das Starten oder auch Absetzen der Pille, kann so eine starke Veränderung sein. Es kann aber auch das Thema Wechseljahre sein, ne? Also Menopause, auch das ist halt die stärkste hormonelle Umstellung, die Frauen in ihrem Leben mit haben. Und meine These, das ist nicht wissenschaftlich gesichert, ne? Aber meine These ist, umso besser und gesünder der Lebensstil davor war, umso leichter und symptomfreier wird diese Umstellungsphase. Also das sehen wir bei Leuten, die zum Beispiel in den Wechseljahren sehr, sehr viele Probleme haben. Da gibt es dann tatsächlich klinische Studien zu. Umso schlechter der Lebensstil war, also schlechte Ernährungsweise, die sind
Rauchen, Alkohol.
Ne, sind also auch auf massiv, zum Beispiel massiv übergewichtig. Ne? Mhm. Auch das ist ja ein Faktor, der halt super relevant ist für die Gesundheit. Da sehen wir halt, diese Leute haben in den Wechseljahren viel, viel, viel stärker und häufiger Probleme und auch größere Probleme als Leute, die halt einen sehr gesunden, fitten, aktiven Lebensstil haben. Also ich glaube, wenn man die Pille absetzt und das strategisch plant, dann sollte man halt schon mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr davor, irgendwie anfangen zu sagen, okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen meine Gesundheit optimiere, dass halt auch dieser Absetzprozess dann für mich möglichst gut verläuft. Ne? Das ist so das eine Thema. Das zweite Thema ist, natürlich muss man darauf achten, in der Phase, wo man sie absetzt, dass es bestimmte Systeme gibt, die man unterstützen sollte. Zum Beispiel, damit haben wir uns sehr lange beschäftigt, wenn es eine starke Veränderung der Hormone gibt, wie beim Pilleabsetzen, beeinflusst das zum Beispiel die Bakterien in unserem Körper. Gerade bei Frauen, wir hatten das Thema jetzt vorhin schon, gynäkologisches Mikrobiom, also die Bakterien, die praktisch auf den Schleimhäuten von Gebärmutter und Vagina setzen, die sind sehr anfällig für hormonelle Schwankungen. Das heißt, die werden sich in diesem Prozess auch sehr stark verändern und brauchen eventuell so ein bisschen Unterstützung. Das heißt, mikrobiomfreundliches Essen, ne? Man sollte präbiotische und probiotische Lebensmittel, man kann auch mal unterstützen mit einem Supplement, so wie wir das machen. Gerade, das meinte ich vorhin, mit diesen bestimmten Lebensphasen, da macht es durchaus Sinn.
Kannst du, wo du gerade schon das Thema Ernährung ein bisschen aufgemacht hast, für die unterschiedlichen Phasen während des Zyklus Empfehlungen geben, was besonders einen beim Zyklus unterstützt? Weil so zyklusbasierte Ernährung ist ja auch schon ein großes Thema geworden auf Social Media. Ja. Kannst du da ein paar Tipps geben?
Klar, also ich versuche das immer erstmal so ein bisschen zu relativieren, weil ich sehe einen unglaublichen Hype in dem Thema zyklusbasiert XYZ zu tun. Ne? So, also zyklusbasiert zu trainieren, zyklusbasiert zu ernähren, zyklusbasiert zu supplementieren. Und für mich ist es ein Thema, was manchmal ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Wenn wir uns zum Beispiel mal Training anschauen, wir sehen halt, es wird uns halt aus Marketingperspektive ganz oft suggeriert, dass ja durch den Zyklus der Frau, das ist fast wie eine Bürde, die man als Frau hat, ist dein Training halt sehr fluktuierend, das ist mal besser, mal schlechter, je nach Zyklusphase. Fakt ist aber, wenn wir uns das mal ganz nüchtern wissenschaftlich anschauen, gibt es so gut wie gar keine Schwankungen. Wenn wir uns im Krafttraining anschauen, wie das Krafttraining stattfindet und wie viel Gewicht man zum Beispiel nehmen kann, sehen wir so gut wie gar keinen Unterschied in den Zyklusphasen. Ach, also auch wenn das so stark suggeriert wird durch Social Media oder durch Marketing, so stark ist es in der Wissenschaft, wie wir das untersucht haben, gar nicht zu sehen. Mhm. Also das heißt, man muss immer ein bisschen relativieren, wie stark ist dieses zyklusabhängig überhaupt wirklich. Mhm. Auch zyklusbasiert supplementieren ist für mich etwas, was, glaube ich, ganz weit oben an der Spitze steht, was man tun sollte, wenn man sagt, okay, man hat eigentlich 90-95% schon geschafft. Was für mich viel sinnvoller ist, nicht zyklusbasiert, sondern dass man generell erstmal drauf schaut, dass man eine gute Versorgung hinbekommt.
Ist dann so die Kirsche auf der Torte.
Genau, so. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man marketingspezifisch dort auch so alles mitbekommt und gesagt und was man tun soll. Mhm. Zyklusbasiert ist immer das, an was man denken kann, wenn man sagt, okay, alles andere habe ich aber auch schon gemacht. Ne? Also sonst stimmt die Base.
Okay, und so. Wenn die Base stimmt, was würdest du dann empfehlen?
Dann würde ich halt sagen, zum Beispiel, dass man natürlich gerade in den Phasen, wo halt eine Menstruationsblutung stattgefunden hat, dann sehr stark auch auf den Eisenbedarf achtet. Ne? Also wenn man Fleisch isst, dann kann man halt schon sehr stark dann mal darauf achten, dass man halt zum Beispiel auch rotes Fleisch isst. Ne? Das ist auch nicht per se ungesund, ne? So rotes Fleisch. Solche Wurstwaren und sowas. Ne? So, das ist dann wieder ein anderes Thema, aber wie das, was ich jetzt gerade esse, so generell würde ich wahrscheinlich in der Menstruationsphase auch empfehlen, dass man halt so eine Ernährung auch mit einbaut. Ne? Mhm. So, also rotes Fleisch, Eisen, auch man durchaus auch mal gesättigte Fette essen kann, ne? Ist vollkommen in Ordnung.
Und für Vegetarier?
Für Vegetarier sollte man ja generell, also Vegetarier und Veganer sollten ja generell gerade auf ihren Eisenhaushalt achten und auch auf B12 halt auch achten. Ne? So, das ist dann ein Thema, was man dann durchaus supplementieren kann und in der Phase halt sehr drauf achtet. Was zum Beispiel Verdauung angeht, wissen wir, dass in der Follikelphase es ein Thema ist, wo man sagt, okay, wir haben vielleicht ein etwas anders funktionierendes Verdauungssystem, was ein bisschen in der Geschwindigkeit und der Trägheit des Darms anders ist als zum Beispiel in den anderen Zyklusphasen, ne, wo wir sagen, okay, in der Follikelphase könnte man darauf achten, dass man halt eine gute Ballaststoffzufuhr hat. So, in der Lutealphase würde ich das wahrscheinlich ein bisschen zurückfahren. Ne? Also da würde ich die Ballaststoffzufuhr wahrscheinlich ein bisschen zurückfahren, weil man da halt eine andere Darmbeweglichkeit halt hat. Das spüren auch ganz viele. Man hat ja dieses typische, was auch ein ganz häufiges Symptom in Anführungszeichen ist, dieses Aufgebläht-Sein, auch unmittelbar vor der Menstruation. Das hat halt etwas damit zu tun, weil halt der Darm in der Bewegung ein bisschen träger wird und dann halt einfach das Essen, was man isst, auch länger liegt und dadurch halt mehr Gas bildet. Ne? So, und dadurch hat man dieses etwas Aufgebläht-Sein. Und da macht es halt natürlich wenig Sinn, auch noch Sachen zuzuführen, wo wir wissen, okay, die sind nochmal schwer verdaulich, wie halt Ballaststoffe, die ja generell etwas Gutes sind. Aber in der Phase sind Ballaststoffe natürlich dann etwas, was super, super schwer ist für den weiblichen Körper gerade zu verdauen und dann halt noch mehr blähen kann. Und das ist dann natürlich super unangenehm.
Verstehe. Ja. Ganz kurz, weil du es gerade übersprungen hast, vegetarische Lebensmittel, die viel Eisen enthalten. Ist ja sowas wie rote Beete, Spinat.
Ja, zum Beispiel. Sowas, Spinat ist an sich auch ein super Lebensmittel, auch weil es halt viel Folat hat. Ne? Also Folat ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff, gerade für Frauen. Aber ja, genau wie du sagst, also rote Beete, Spinat hat Eisen. Es gibt auch Eisen. Also wenn man eine generell gute Ernährung hat, ich bin, hast du vielleicht rausgehört, auch immer ein großer Freund von Samen und Nüssen. Ja. Auch da haben wir auch ein sehr gutes Mikronährstoffprofil generell. Ne? Wenn wir da versuchen, diese Ernährung da so nach auszusteuern, dann kriegt man das auch auf einem vegetarischen oder veganen Weg ganz gut hin. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das in der Realität anschaut, ist es bei einem veganen und vegetarischen Lebensstil bei ganz vielen trotzdem ratsam, vielleicht nochmal zusätzlich irgendwie ein Eisen oder ein B12 mal zu testen oder halt dann auch zuzuführen.
Mhm. Ja. Verstehe. Soll ich dir mal eine unangenehme Anekdote aus meinem Leben erzählen? Weil ich habe letztes Jahr, natürlich, wir kennen uns gar nicht, mach trotzdem, weil du gerade über B12 gesprochen hast. Ja. Ich habe, und das finde ich wirklich, ist eine peinliche Story für mich, dafür, dass ich so eigentlich aus so einem Bio-Haushalt komme. Ne? Mhm. Aber ich bin ja jetzt so erwachsen, ich lebe seit einiger Zeit schon so nicht mehr zu Hause. Und letztes Jahr habe ich mich wirklich so einen Monat lang super schlapp gefühlt und habe ein großes Blutbild gemacht, weil ich hatte schon mal Eisenmangel und dann war ich so irgendwie low-key gleiche Symptome, aber irgendwie fühlt sich es auch ein bisschen anders an. Und dann habe ich ein großes Blutbild machen lassen und dann waren alle Werte total in Ordnung. Und ich habe auch so extra auch so Ferritin und so nehmen lassen. Und dann war sie so, dann sind wir so die Werte durchgegangen und dann war sie so, naja, also Frau Greco, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Das Einzige, was ich hier so sehe, Sie haben irgendwie einen relativ erhöhten B12-Wert. Und dann hat sie mich so angeguckt, war so, essen Sie viel rotes Fleisch oder trinken Sie Rotwein? Und dann war ich so, ich trinke nie Rotwein und ich esse wirklich sehr moderat rotes Fleisch. Und dann bin ich so, bin ich nach Hause gegangen wieder und dann habe ich so überlegt, was kann es sein? Und das ist wirklich unangenehm, weil ich trinke eigentlich nie Energy Drinks. Mhm. Aber in dieser Zeit habe ich schon relativ regelmäßig, und ich meine schon so alle zwei Tage, mal einen Energy Drink getrunken, weil ich halt so schlapp war, ja, dass ich so viel Koffein und
den
so
Push dann, brauchtest,
ja, den Push brauchte. Ja. Und am Ende hat sich rausgestellt, dass es einfach nur ein verschleppter Infekt war und ich halt einfach dann zwei Wochen später einmal richtig krank geworden bin und danach, okay, hatte ich wieder Energie. Aber ja, dadurch, dass sich das so gezogen hat und ich nie richtig krank geworden bin und auch gar nicht erkältet war oder so, ja, war ich so schlapp und habe halt so, und dann hatte ich einfach so einen Vitamin B12-Überschuss, weil ich zu viele Energy Drinks getrunken habe.
Okay. Kann passieren.
Ja, aber ich habe es gar nicht getraut, meiner Mama zu erzählen, weil sie hat so Hühner zu Hause und isst nur die Eier von ihren eigenen Hühnern. Und ich so, ja, kann ich ihr jetzt erzählen, dass ich glaube, sie...
Energy Drink durfte nebeneinander.
Ja, ich glaube, sorry Mama, aber ich trinke wirklich keine Energy Drinks mehr. Ja.
Aber ja, hey, das kann passieren. Also ja, man muss da wirklich manchmal drauf achten, was man so alles konsumiert.
Ja.
Weil das kann die Blutwerte ja schon verfälschen. Ne? So, auch Beispiel Kreatin. Wir kriegen, ja, das sehr oft als Frage auch. Wenn man Kreatin nimmt, mhm, und das dem Arzt oder der Ärztin, die ein Blutbild macht, nicht sagt und der schaut auf die Nierenwerte, dann hat man ein erhöhtes Kreatinin. Ne? Einfach, mhm, weil man von dem Kreatin als Abbauprodukt halt Kreatinin hat. Und Kreatinin, mhm, ist ein ganz normales Abbauprodukt, wenn man das einnimmt. Das hat auch überhaupt keinen gesundheitlichen Schadencharakter oder irgendwas. Mhm. Aber es ist halt ein Nierenwert. Und wenn dieser Nierenwert erhöht wäre, ohne dass man Kreatin nimmt, würde der Arzt sagen, hey, da stimmt was mit der Nierenfunktion nicht. Ne? So, ja, und wenn man das, also man muss wirklich immer dran denken, dann nochmal einmal zurück und zu sagen, ja, was nehme ich denn gerade eigentlich alles? Ja. Ne, so, und wie habe ich mich denn jetzt ernährt? Habe ich irgendwas anders gemacht? Und dann kann man auch sagen, pass auf, lieber Arzt oder Ärztin, das und das und das mache ich. Ne, so, und dann wissen die, okay, hat keinen Krankheitscharakter. Mhm. Drum ja, fair. Muss man immer ein bisschen, ja, drauf gucken.
Lass uns auf Kreatin noch einmal so ein bisschen genauer eingehen, weil viele Frauen vor allem, mit denen ich gesprochen habe, auch ob die Kreatin nehmen, weil ich persönlich nehme Kreatin, meine Schwester auch, und wir haben da viel drüber geredet, weil meine Schwester studiert auch Medizin und sie hat uns da, wie gesagt, schon vor Jahren Vorträge gehalten, dass, mhm, es super erforscht ist und halt gut, sehr gut, ja, ist für den Körper, ja, und auch so leistungssteigernd und so. Ja. Aber da bei Frauen generell viel, auch durch Marketing und so, das Thema auch ist gerade schwere Gewichte, Gewichtstraining, mhm, dass man bulky wird oder so. Das ist ja, ja immer noch die Angst. Und so ist ja ähnlich auch bei Kreatin so die Parallele, dass viele denken, oh, dadurch bekomme ich Wassereinlagerungen und sehe, mhm, vielleicht ein bisschen aufgedunsen ein. Kannst du da einmal aufräumen und erzählen, wie Kreatin wirkt und was es wirklich im Körper einer Frau, ja, bewirkt?
Absolut. Also gut, dass deine Schwester das schon mal vor Jahren angebracht hat. So, wir wissen das ja schon lange. Mhm. Also es ist ja nichts, was jetzt ganz neu kommt. Kreatin hat ja schon mal einen riesen Hype erlebt, aber halt einen anderen Hype, als wir jetzt gerade erleben. Kreatin ist ja sehr bekannt geworden, so in den 80ern, 90ern. Darum denkt man halt auch immer noch an dieses ganze, ich bin jetzt so aufgepumpt und so, werde so muskulös. Das kommt halt aus der Bodybuilding-Szene. Ja, ja. Ne? So, weil Bodybuilder halt gespürt haben, krass, wenn ich Kreatin nehme, kann ich mehr Muskeln aufbauen, mhm, weil ich irgendwie auf einmal schwerere Gewichte heben kann. Mhm. Auch wenn ich Kreatin nehme, ich nehme das 3-4 Tage und merke sofort beim Training, dass ich wesentlich mehr Gewicht nehmen kann. Also nicht nur irgendwie mal so ein Kilo mehr, sondern so 20-30% teilweise, mhm, mehr. Das macht einen richtig krassen Effekt. Mhm. Und wenn du natürlich mehr Last hast, kannst du auch mehr Muskelreiz setzen und mehr Muskulatur aufbauen, ist auch, mhm, klar. Daher kommt das ursprünglich aus dieser Bodybuilding-Szene. Diesen Ruf hat Kreatin aber nie so richtig losbekommen. Also, mhm, wir denken dann halt immer noch an dieses Bodybuilding. Kreatin ist aber eigentlich nichts anderes als ein Energielieferant. Ne? Also wenn ich hier meinen Arm hebe, ne, oder meinen Kopf drehe, mhm, dann benutze ich gerade Kreatin. Kreatin, mhm, ist immer der erste Energielieferant, den wir nutzen für jede körperliche Bewegung, aber auch unser Gehirn nutzt Kreatin, um Energie zu bekommen. Es ist also essentiell, wenn wir kein Kreatin hätten, würde unser Energielevel sehr, 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 sehr niedrig sein. So, wir produzieren aber auch selber Kreatin und wir nehmen das auch zum Beispiel über auch tierische Produkte zu uns. Also Kreatin ist zum Beispiel in Fleisch enthalten und wir produzieren es auch selber. Wenn wir Kreatin zuführen, dann hat das also einen energiesteigernden Effekt in jeglicher Hinsicht, sowohl körperlich als auch kognitiv, also von der Gehirnfunktion. Und gerade bei Frauen wissen wir halt mittlerweile, haben Frauen kleinere Kreatinspeicher als Männer. Das heißt, die Supplementierung von Kreatin kann halt in der Relation einen viel krasseren Effekt für Frauen machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn Frauen unser Kreatin nehmen, merken sie dann in einer sehr hohen Durchdringung sehr schnell, dass sie eine kognitive Sache spüren. Ne? Also, dass, mhm, sie fokussierter sind, weniger müde, sich länger konzentrieren können. Wo wir halt sagen, okay, das scheint das Erste zu sein, was man spürt vor der körperlichen Verbesserung, ne, und dieser körperlichen Energieebene.
Das heißt, wenn man das zuführt, muss das auch gar nicht in so einer großen Dosierung sein, wie zum Beispiel bei Männern, weil die Speicher, wie gesagt, relativ kleiner sind. So, was wir mittlerweile auch aus der Forschung wissen, und da gibt es erste Studien zu, Kreatin scheint sich sehr positiv auf den Zyklus auszuwirken, was auch absolut Sinn macht, weil wenn wir halt mehr Energie zur Verfügung haben, in sehr energiereichen oder energieraubenden Phasen, wie zum Beispiel einer Menstruationsblutung, dann wissen wir auch, dass das potenziell halt positive Effekte haben kann, genau auf diese Phasen. Darum empfiehlt man halt auch mittlerweile, auch bei Leuten, die wissenschaftlich sehr tief unterwegs sind, in der zweiten Zyklushälfte generell halt Kreatin zu nehmen, auch wenn man jetzt nicht den Antrieb hat, jetzt Muskulatur aufbauen zu wollen oder kognitiv eine Verbesserung, einfach nur, um die zweite Zyklushälfte besser zu gestalten.
Das heißt, so. Man muss gar kein Gym-Girl sein, wenn man Kreatin nehmen möchte?
Nein. Also den Trend, wir müssen da unbedingt raus. Ne? Also wir müssen von diesen reinen Pumper-Muskelaufbau-Supplement weg hin zu einem Supplement, was halt den Energiehaushalt verbessert. Ne? So in die Richtung müssen wir gehen. Und wir wissen, Frauen, und das ist auch das, was wir uns halt lange angeschaut haben, Frauen stehen ja generell unter einem viel höheren Leistungsdruck immer, weil auf Frauen halt immer noch super viel abgeladen wird, egal ob es beruflich ist, familiär, was emotionale Konfliktbewältigung angeht etc. Frauen stehen unter eigentlich ständigen Leistungsdruck in ganz vielerlei Hinsicht und das zu unterstützen mit etwas, das halt einen leistungsverbessernden Effekt durch mehr Energiebereitstellung hat, macht einfach nur Sinn, nicht nur beim Muskelaufbau.
Kannst du noch einmal erklären, warum man nicht aufgedunsen dann aussieht?
Das ist die typische Frage, die so kommt mit Wassereinlagerung. Also Kreatin hat einen sogenannten osmotischen Effekt. Das heißt, es zieht Wasser. Fakt, das ist ein Fakt. Es zieht aber Wasser intramuskulär, also es zieht Wasser in die Muskulatur. Darum sieht man, wenn man Kreatin nimmt, auch nach sehr kurzer Zeit im Normalfall etwas mehr in Shape aus, weil die Muskulatur etwas praller wirkt. Ne? Also man ist so ein bisschen definierter und ein bisschen mehr konturiert. Ne? So. Das ist der eigentliche Effekt von Kreatin. Mein Take dazu ist, nachdem wir uns da lange mit beschäftigt haben, Kreatin funktioniert im Körper nur in Kombination mit Magnesium. Das heißt, Frauen, die tendenziell schon sehr häufig einen Magnesiummangel haben oder auch tendenziell eine zu geringe Magnesiumzufuhr, können aus Kreatin gar nicht das rausholen, was Kreatin eigentlich tun könnte. Und mein Take dazu ist, dass es dann bei einem Magnesiummangel oder unzureichender Zufuhr ein Problem geben kann mit dieser Aufnahme intramuskulär, also in die Muskulatur. Das heißt, Kreatin zirkuliert dann und Kreatin
kann
zirkuliert.
Die Wirkung gar nicht entfalten dann.
Die Wirkung nicht entfalten, aber es zirkuliert halt auch im Körper und hat trotzdem diesen osmotischen Effekt. Darum kann es dann halt eine Aufgeschwemmtheit machen. Das ist auch der Grund, warum wir halt Magnesium mit reingepackt haben und auch noch Methylfolat mit reingepackt haben, dass halt auch diese ganze Methylierung stimmt, weil das auch wichtig ist für die Kreatinsynthese. Das heißt, man muss Kreatin halt mal ein bisschen komplexer betrachten als nur den reinen Wirkstoff Kreatin, sondern was braucht der Körper denn noch dafür, um das eben auch ordentlich bereitzustellen und dann auch verwerten zu können. Und das ist halt zum Beispiel ein Methylfolat oder halt ein Magnesium. Das ist mein Take dazu.
Okay. Das ist ja auch mit vielen Supplements so, dass man schauen muss, in welche Kombination man die aufnimmt, damit der Körper überhaupt was davon hat.
Absolut.
Und ja.
Wir haben das zum Beispiel gar nicht. Ne? Also wenn wir jetzt Kreatin nehmen, also Nutzerin, die das Kreatin nehmen, wir hatten noch eine Nutzerin, die gesagt hat, ich sehe aufgeschwemmt aus dadurch. So haben wir gar nicht. Bei anderen sehe ich das halt sehr häufig, wenn es wirklich nur der Wirkstoff ist und dann vielleicht auch noch schlechte Qualität.
Ja.
Muss man auch dazu sagen, Kreatin kommt halt sehr oft aus China und wird nicht gut qualitätsüberprüft, ist dann belastet mit verschiedenen Sachen und das kann natürlich immer auch einen gesundheitlich negativen Effekt machen.
Und bei Kreatin muss man ja viel Wasser trinken, ne?
Man sollte da ein bisschen mehr Wasser trinken, genau, eben wegen diesem osmotischen Effekt, weil halt ein bisschen Wasser gezogen wird. Das muss man jetzt nicht übertreiben. Ne? Also man muss jetzt nicht statt 2 Liter irgendwie 5 trinken oder so, aber halt so 500 Milliliter mehr sollte man ungefähr schaffen.
Ja, generell viel trinken.
Generell viel trinken ist gut, immer gut. Man kann ruhig 3 Liter trinken. Hey, so. Früher war das immer so, was, 3 Liter? Ja. Aber das ist halt die Empfehlung mittlerweile.
Ja. Bueno. Ich habe diesmal Pistazieneis und du hast...
Ich habe Ananas mit Chia-Pudding. Ich habe es gerade schon, so ein bisschen Mango-Sticky-Rice-mäßig.
Ja, Beat.
Aber mag ich.
Make it Berlin.
Ja, genau.
Ja, guten. Ich bin ganz gespannt, weil irgendwie dieses Eis hier ist, glaube ich, so lecker.
Isst du gern Pistazien-Eis?
Mhm. Ja. Du?
Ja, aber ich habe wenige gefunden, die wirklich gut sind. Ich habe eins in, ich weiß nicht, wie es heißt, in Kreuzberg.
Du, Sicily?
Ich weiß nicht, wie es heißt, der Laden. Das ist eine kleine Eisdiele, sieht so ein bisschen alternative aus, aber die haben den
komplett unverfälschtes Pistazieneis, das ist salzig, nicht süß, das ist einfach salzig. Das ist richtig gut, wirklich. Das Beste, was ich je gegessen habe, so ist wirklich gut.
Ja, Pistazienhype irgendwie auch letztes Jahr komplett durch die Decke geschossen. Auf einmal gibt es überall auch Pistazieneis. Ja. Vorher hatte ich nie das Verlangen nach Pistazieneis und auf einmal ist es so die beste Eissorte.
Voll.
Ja, was ist so, wenn es so um dich geht und du meintest ja schon, du machst jetzt auch nicht so mega lang Social Media. Du als Typ auf Social Media, der über Frauengesundheit redet, was sind so Reaktionen, die du bekommst? Ist es sehr welcoming oder werfen die Leute auch vor, so das ist irgendwie performativ als Mann, das zu machen?
Also es ist gemischt. Man muss sagen, als es gestartet ist und so ein bisschen so seinen ersten Hype bekommen hat, weil es halt schon komisch war, dass auf einmal hier so ein Typ, also ich muss ja auch sagen, das, was ich mache, ist ja sehr unique. Es gibt, glaube ich, keinen anderen, der vergleichbar ist hier im Dachraum, der halt als Mann so über Frauengesundheit spricht und dann auch noch in so einem sehr lockeren Stil, halt nicht so wie jetzt ein Gynäkologe oder sowas. Ne? Da gibt es natürlich so ein paar Fachkanäle. Aber ich glaube, wie ich das mache, ist sehr einzigartig. Was natürlich immer, wenn es neu ist und irgendwie so ein bisschen edgy, wirst du immer auch ein bisschen Hate bekommen. War am Anfang auch da. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, was mansplainst du jetzt hier? Ne? So, und das hat sich aber tatsächlich sehr schnell relativiert, schon nach ein paar Wochen, weil die Leute dann gesehen haben, okay, was der mir da erzählt, macht auch tatsächlich irgendwie wirklich Sinn. Ne? Also der hat auch echt Ahnung. Und auch wenn ich das wahrscheinlich selber mal recherchiere, werde ich rausfinden, okay, der verweist ja auf Studien, die sind auch solid. Ne? So, und ich kann eigentlich nichts dagegen sagen. So, und dann hat sich das sehr schnell relativiert und hat dann aber so eine Dynamik angenommen, dass das wahrscheinlich, weil das so ein bisschen neu war, war ich zum Beispiel mal bei Böhmermann, bei Jan Böhmermann mit aufgegriffen in der Sendung. Da hat er so eine Sendung über so Mansplaining gemacht. Ne? So, und da kam ich dann mit.
Wird so ein Videoausschnitt von dir gezeigt?
Genau, ein Videoausschnitt und hat gesagt, ja, hier, guck hier, wieder so ein Typ, der hier Frauen erzählt. Ne? So, und da ging es am Ende, ging es darum, ein Video, wo es über Menstruationsschmerzen ging, dass man auch mit Thymianöl Menstruationsschmerzen entgegenwirken kann, in etwa wie eine Dosierung, gibt es gute Studien zu, wie 200 Milligramm Ibu. Ist natürlich super wenig, aber für viele hilft das, für viele reicht das aus. So, und dann hat er gesagt, ja, was mansplaint er jetzt hier wieder, ne? So irgend so ein Typ erzählt mir was. Ne? So, und darauf habe ich reacted und das gab so einen Shitstorm in seine Richtung und da habe ich gesehen, wie wichtig das eigentlich ist, auch als Mann sich da, weil es ging gar nicht darum, dass es ein Mann ist, sondern es ging darum, wie authentisch ist das und wie echt ist das auch wirklich, was er erzählt und stimmt das auch? Und dann wurde halt Böhmermann sehr schnell vorgeworfen, was will jetzt der weiße Cis-Boomer jetzt mir mit Mansplaining erzählen, der in seiner nächsten Sendung wieder irgendwie 5 frauenfeindliche Witze macht, weil er halt genau das halt die ganze Zeit macht. Was will er uns jetzt darüber erzählen? Ne, so, und dann wurde das sehr schnell sehr pleasing in der Community, ne? So, dass man gemerkt hat, okay, die Leute feiern das, die Leute
hat dir in die Karten
auch
gespielt?
Ja, nicht unbedingt in die Karten gespielt, weil ich es, also ja, klar, man konnte
jetzt
halt dagegen argumentieren.
Jetzt im positiven Sinne einfach so. Sinne.
Es war erstmal schlechte Presse, in Anführungszeichen, aber man konnte es sehr gut umdrehen und konnte halt sehr schnell zeigen, ja, okay, eigentlich kann ich mir gar nichts vorwerfen. Ne, so. Mittlerweile ist es eine sehr pleasing Community. Ne? Also wir sind auch null Hating, also das gibt's ja auch auf Social Media sehr viel, sondern sind halt sehr pleasing, was ich halt jetzt mittlerweile sehe, wenn es Negativität gibt, kommt die fast ausschließlich von Männern, weil man halt sieht, okay, Männer beschäftigen sich surprise mit dem Thema wieder mal gar nicht. Beispiel, ich hatte mal einen Beitrag, das ist einige Wochen her, darüber gemacht, dass es in der Krankheit Endometriose als Krankheit, die noch nicht heilbar ist. Ne? Also es gibt noch keine Therapie dagegen, es gibt irgendwie noch keinen vernünftigen Heilansatz, aber schon wieder Studien gibt, die untersucht haben, wie attraktiv Frauen mit Endometriose für Männer sind. So.
Was?
Wen interessiert das? Wen juckt das? So, ne? Da gibt es Studien.
Wer macht solche Studien?
Frage ich mich auch. Was ist das für ein Mitteleinsatz an Geld, an finanziellen Mitteln, um Studien mal wieder zu unterstützen, die untersuchen, wie sich denn die Endometriose, eine Krankheit, wo Frauen halt richtig drunter leiden, auf den Mann auswirkt?
Das
ne?
Ist so, irgendwie
vor allem
so
wie
krank.
Attraktiv, sinnlos. Long story short, es gab ultra viele Kommentare und auch männliche Creator auf Social Media, die viel Reichweite haben, die gesagt haben, ja, aber das sind ja gute Studien, weil man muss ja auch die Männer berücksichtigen, die leiden ja auch mit darunter, ne? Wo man halt sagt, ja, fair, sicherlich hat das irgendeine psychische
Dynamik,
aber...
Die können ja auch mal die Antibabypille nehmen.
Ja, so, ne? Wo du so sagst, ja, aber ey Leute, untersuch doch bitte erstmal die Krankheit richtig. Yeah. Und dann haben die das verglichen mit, ja, das hat man ja bei einer Erkrankung. Was hatten die als Beispiel? Ah ja, Hodenkrebs, ne, hatten die als Beispiel. Da gab es auch Studien, wie das Frauen betrifft. Die Studien kamen
aber 20 Jahre nach der Therapie hat man dann Studien darüber gemacht, nicht davor. Ja. Also, und da, also das ist manchmal ganz strange mit der Dynamik, aber es kommt fast ausschließlich von Männern.
Gehst du dann aber da auch drauf ein oder denkst du dir so, ja,
ich,
machst du?
Ja, ich okay, weil das machen nämlich auf die Profile. Wenige. Ich nehme das auch richtig hoch, also weil ich halt sage, Leute, genau wegen euch hängt das halt.
Ja, so, weißt du? Ja, viele machen das ja nicht, weil das manchmal ja auch anstrengend ist und du jetzt nicht wirklich argumentativ damit Personen redest, sondern einfach, es ist ja auch einfach Leute gibt, die einfach dagegen sein wollen.
Ja, durchaus, aber ich sehe es auch als meinen Auftrag, nicht nur aufzuklären, sondern halt auch so einzustehen für bessere Aufklärung, mehr Zugang, mehr Fairness auch, diese Lücke zu schließen. Dass es halt auch für mich der Auftrag ist, nicht nur zu sagen, ja, Studie XY hat belegt, sondern halt auch aktiv in der Gesellschaft irgendwie da was zu bewegen. Und dass ich halt Leute, die halt irgendwie öffentlichkeitswirksam sind und die da voll in die falsche Richtung schießen, ne, und eigentlich einer der Gründe sind, warum es diese Lücke noch gibt, dass man die halt auch hart angreift. So. Also das mache ich schon. So, mache ich auch tatsächlich ein bisschen mit Genuss, weil ich halt sage, ja Leute, so genau ihr müsst euch halt als erstes ändern, weil ihr seid sichtbar auf öffentlichen Medien. Ne, so, ihr müsst eigentlich eine Vorbildwirkung haben. Ne? Mhm.
Ja. Hast du noch zum Abschluss so Tipps für gegen Menstruationsbeschwerden, also Schmerzen, weil du es gerade einmal angerissen hast mit Thymianöl, hattest du gesagt?
Thymianöl, ja genau, ist ein Thema. Also ich würde Menstruationsschmerzen auch immer mal hormonell untersuchen, kann durchaus ein Thema sein. Das Thema ist, bei Menstruationsschmerzen haben wir ganz oft Grund, das sind sogenannte Prostaglandine. Ne? Prostaglandine sind praktisch Stoffe, die dazu führen, dass die Gebärmutter krampft, ne? Also dass die kontrahiert. Was wir eigentlich brauchen, es gibt eine ganz normale, gesunde Prostaglandinproduktion, weil sich ja die Gebärmutter Schleimhaut mit der Menstruationsblutung ablöst, ne? So, und dann halt wieder neu bildet. Und dafür muss die so ein bisschen krampfen. Die meisten Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden, also die wirklich Schmerzen haben und diese massiven Krämpfe auch, die haben eine Überproduktion von diesen Prostaglandinen. Ne? Das heißt, es macht zu viel Bewegung der Gebärmutter und macht dann halt Krämpfe, Schmerzen, Entzündung etc. Und da wissen wir mittlerweile, dass das eine ganz enge Achse hat zu einer anhaltenden Entzündung. So, und diese unterschwelligen Entzündungen, wir nennen das so Silent Inflammation, das kennen wir vom Darm, dass ganz viele Leute so einen unterschwellig leicht entzündeten Darm haben und deshalb halt Probleme mit der Verdauung oder auch Störungen, bestimmte Sachen zu essen. Auch das, genau dasselbe sehen wir halt auch auf den Schleimhäuten, Vaginal und Gebärmutter. Genau dasselbe. So, das kann halt genau so ein Prostaglandin-Problem machen mit dieser überstarken Verkrampfung. Das heißt, der Ansatz wäre der, entzündungsreduzierend zu arbeiten. Also A, entzündungsreduzierend zu essen. Man nimmt also mal die Sachen raus, die potenziell Entzündungstrigger sein können. Da gibt es sowas wie eine Low-FODMAP-Diet, nennt sich das, wo man zum Beispiel so Laktose, Gluten und solche Sachen einfach mal eine Zeit lang rauslässt. Dann lernt der Körper nämlich wieder, okay, ich habe nicht mehr so viele Entzündungsfaktoren, die ich die ganze Zeit bearbeiten muss. Ne, so, und dann geht auch die Entzündung, also diese Silent Inflammation, tendenziell etwas runter. Das Zweite, und das kann ich nur immer wieder sagen, ist halt auch, kümmert euch um euer Mikrobiom. Ne? Gerade das Vaginal- und Gebärmuttermikrobiom wird von außen beeinflusst. Menstruationsunterwäsche zum Beispiel, also Menstruationsunderwear, die ist halt sehr oft mit sowas wie PFAS, also so Forever Chemicals nennt sich das, die gehen aus dem Körper kaum raus, belastet, die werden natürlich über die Schleimhaut auch aufgenommen, die machen sofort eine Entzündlichkeit, ne? So, auch das Thema Tampons, ultra oft Schwermetall belastet, man sollte halt schon auch auf Tampons gehen, die irgendwie an den pH-Wert angepasst sind, die irgendwie frei sind von potenziellen Schadstoffen etc. Übermäßige Intimhygiene, Sextoys, ständig wechselnde Sexpartner, all das macht Entzündungstrigger. Und solche Entzündungstrigger können dann halt genau so ein Problem machen. Das heißt, versucht diese Entzündungstrigger so ein bisschen rauszunehmen, indem halt das Mikrobiom unterstützt wird, antientzündlich essen und dann kann man halt sowas machen wie ein Thymianöl oder sowas. Ja.
Cool. Ich würde mich an dieser Stelle bedanken, dass du hier warst und uns so viel über so viele Themen erzählt hast. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, es ist eine sehr coole Folge geworden, auch für alle, die jetzt nicht zugeschaut haben und nur zugehört haben, weil es einfach sehr, ich glaube, man konnte sehr viel mitnehmen aus der Folge und auch sehr viel lernen und verstehen. Cool. Deswegen bedanke ich mich ganz doll, dass du hier warst und ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
Absolut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
Nein, das war ganz perfekt. Und für euch sage ich bis nächste Woche Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns und falls euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert gerne, teilt und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.